Hallihallo, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Flourishment, dein Podcast für mehr Persönlichkeitsentwicklung, positive Impulse, neue Denkanstoße und heute mit einer Gästin, die ich finde auch wieder, ich bin ja immer ganz stolz über unsere Gästinnen, einen ganz tollen Weg für sich gefunden hat, einen neuen Lebensabschnitt in diesem Jahr gestartet ist oder ja ihn, ich sag mal, wirklich umgesetzt hat. Und wir werden in dieser Folge darüber sprechen, der übergeordnete, haben wir gesagt, das übergeordnete Ding wird sein, vom Konzern zum Kinderbuch. Da werden wir, das ist quasi der Folgeübergriff und gleichzeitig sprechen wir, wie ist es denn raus, aus dem Konzern zu gehen? Welche Glaubenssätze sind dahinter? Wie ist ihr Lebensweg gewesen, jetzt auch dann etwas Neues in die Hand zu nehmen und für sich selber loszugehen mit einer neuen Idee, die auch erstmal, ja, ein Kinderbuch, sie wird euch erzählen, worum es geht und was es ist, wie sie daran gegangen ist. Das Thema Scheitern werden wir einmal beleuchten und ja, auch etwas, was ich schön fand, was wir im Vorgespräch besprochen haben, ne, sich so von seinen eigenen Ideen zu lösen, wie das eigene Unternehmen sein darf. Und da werden wir in Austausch gehen, weil es auch ganz gut zu meinem diesjährigen Leben passt. Ich freue mich sehr, Rebecca, dass du da bist und stell dich doch gerne einmal vor.
Ja, danke für die tolle Einleitung. Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös, weil es mein erster Podcast ist und bin sehr gespannt, wie das jetzt so wird mit uns beiden. Ja, ich bin Rebecca, ich bin die Gründerin von Fehlergu. Das hört sich immer noch für mich sehr komisch an zu sagen, dass ich Gründerin bin. Und Fehlergu ist ein Startup, das personalisierte Reisebegleiter für Kinder macht, die man dann in Buchform mit in Urlaub nehmen kann. Das Ganze sieht so aus, dass man sein Kuscheltier hochladen kann. Dann bekommt man einen eigenen Buchcharakter erstellt von dem Kuscheltier des Kindes. Man kann es auch einfach nur beschreiben. Also man muss nicht zwangsläufig auch ein Kuscheltier haben. Aber der Buchcharakter bleibt dann auch beim Kind. Man kann dem auch eine Persönlichkeit geben. Ist das eher ein Draufgänger, eher schüchtern? Da gibt es ein paar Attribute. Und das Ganze ist wirklich für Reisen gedacht. Das heißt, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, kann ich sagen, ich fahre jetzt 10 Tage nach Mallorca. Und dann bekommst du für die 10 Tage jeden Tag ein Kapitel über Sehenswürdigkeiten, Kultur, über Essen, was du zusammen mit deinem Kind quasi lesen kannst. Jeden Tag. Und man kann auch tatsächlich, wenn man schon Pläne hat, manche Familien sind ja auch sehr durchgetaktet mit ihren Reisen, sagen, ich möchte mir die Kathedrale angucken oder ich gehe auf die und die Wanderung oder was man sich so einfach Pläne gemacht hat und bekommt dann maßgeschneidert dazu ein Kapitel. Genau, und das ist noch recht frisch. Also ich bin jetzt seit 8 Wochen am Markt, lerne sehr viel auf der Reise. Und habe auch einen komplett anderen Background. Ich war 10 Jahre im Volkswagen-Konzern unterwegs, in verschiedenen Rollen, immer in Beratungsrollen, eigentlich eher im Digital Business unterwegs und habe ganz ursprünglich mal Design studiert, Innovationsmanagement und habe in der Elternzeit dann noch einen MBA draufgesetzt, weil ich das Gefühl hatte, also ich wollte eigentlich schon immer gründen und man merkt das daran, auch an diesem Werdegang, dass ich halt immer so ein bisschen die Business-Kompetenz dann auch noch gesucht habe. Aber es war ein langer Weg in die Gründung tatsächlich. Also es war mehrere Jahre, bis ich mich getraut habe, auch rauszugehen. Aber da sprechen wir gleich noch zu.
Genau, lass uns doch da direkt reingehen, wenn du sagst, es hat Jahre gedauert und wir hatten ja auch schon besprochen das Thema, ja, wie dein Weg gewesen ist und welche Glaubenssätze haben dich denn zurückgehalten, bis du wirklich gesagt hast, so, und ich löse mich jetzt von, und jetzt ist die Frage, was war der Konzern für dich?
Also ich komme aus einer Konzernfamilie, also meine beiden Eltern haben bei einem großen Versicherer gearbeitet, sehr stabile Karriere, beide, also meine Mutter nicht ganz, aber mein Vater war 46 Jahre da, hat von der Ausbildung bis zur Rente so das gemacht. Und es war gar nicht so sehr, dass mir immer gesagt wurde, man muss in den Konzern. Es war nicht so explizit, aber es ist immer so mitgeschwungen, so dass das eigentlich der richtige Weg ist. Ne? Sicherheit, sicherer Arbeitsplatz, Work-Life-Balance. Es wurde auch viel so drüber gesprochen, dass die Leute, die selbstständig sind oder die großen Karriere machen, ja das mit der Familie nicht so hinkriegen. Also es ist halt immer so ein bisschen mitgeschwungen und ich mache da auch gar keinen Vorwurf irgendwem. Aber ich merke für mich jetzt gerade, dass ich halt ein bisschen von diesen Rollen lösen muss, um das auch zuzulassen bei mir, dass es vielleicht auch anders gehen kann und dass auch ein eigenes Unternehmen nicht unbedingt heißt, alles andere aufzugeben. Genau, also ich komme aus einer sehr stabilen, guten Elternhaus, aber halt sicherheitsbedürftig. Und ich bin tatsächlich in den Konzern bei Volkswagen eher so reingerutscht über ein Netzwerk. Ich habe da meine Masterarbeit geschrieben und bin dann einfach irgendwie da geblieben. Das war jetzt nie mein Masterplan, mal in der Automobilbranche zu arbeiten.
Ja.
Es war jetzt auch am Anfang tatsächlich gut. Also ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen und es ist ja auch spannend zu sehen, ne, wie so ein großer Konzern funktioniert und die Zahnräder ineinander greifen. Und durfte auch in unterschiedlichsten, also Bereichen da reingucken, von Produktion bis IT, waren wir halt überall unterwegs. Es war super spannend. Aber ich habe schon immer so ein bisschen gemerkt, so, ich meine, das ist das große Buzzword, ne, aber der Sinn hinter der Arbeit war für mich immer so ein bisschen fragwürdig. So. Und ich weiß gar nicht, wann das war, 2016, glaube ich, in so einem Sozialprojekt in Ruanda, war da im SOS-Kinderdorf und habe die Lehrer von dem SOS-Kinderdorf in Design Thinking mit ausgebildet.
Ja.
Das war tatsächlich für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich danach hatte ich tatsächlich sehr große Probleme, auch wieder in den Job zurückzukehren, weil sich alles so unwichtig anfühlte. Also ob man jetzt für den nächsten Manager irgendwas für die Schublade produziert, fühlte sich nach dieser Erfahrung in Ruanda einfach nicht so sinnstiftend an. Und habe damals schon überlegt, ob ich mich nicht mit diesem Konzept, das hieß Impact Week, so ein bisschen in eine Gründung traue. Das ist halt ein soziales Projekt, das ist nicht profitabel aufgesetzt, aber ich habe damals tatsächlich überlegt, ob man das nicht sogar machen kann als Firma, dass man dieses Konzept mit aufgreift und quasi dadurch, dass Firmen Leute ausbilden, auch gleich was für Leute macht, die nicht so gut gestellt sind und die mit ausbildet. Wir haben da auch mit einem anderen, hatte ich da schon Businesspläne geschrieben und mir Gedanken gemacht und so. Aber es war halt immer für mich schwierig, mich aus dieser Sicherheit tatsächlich so rauszuziehen und aus dem Konzern und ist auch gute Geld, ne? Das kommt ja auch mit dem Konzern aufzugeben, was da jeden Monat rüberkommt. Und ich hatte dann verschiedenste Ideen noch. Ich wollte auch irgendwie, ich war mal bei Primark ganz am Anfang, als das so hochkam, da habe ich noch in Glasgow gewohnt und dachte mir, warum muss ich mich jetzt eigentlich in so eine 50 Meter Schlange stellen, um irgendwas für 2,50 Euro zu bezahlen? Warum gibt es nicht so automatische Checkouts, gerade bei den Beträgen, die da so über den Tisch geht, also so Bezahlsysteme? Ich wollte mal Essen machen für, ich war ja in der Beratung und wir haben Mittagessen immer wirklich nicht gesund gegessen, so, und gibt es da nicht irgendwie Automatenlösungen fürs Büro? Und das fühlte sich aber immer alles, also dieses typische Frauending auch wahrscheinlich, mir fehlen dann auch Kompetenzen, ne? Also, und das ist wahrscheinlich bei den Ideen auch so gewesen. Die sind doch ein bisschen krasser als das, was ich jetzt so von, also wenn ich mit Essen und so arbeiten will, das ist ja ein bisschen komplexer. Aber ich glaube, maßgeblich war es tatsächlich die innere Unsicherheit, die mich eigentlich davon abgehalten hat, dieses Risiko auch einzugehen, ne? Also wenn man 12 Jahre jetzt auch, oder ich war 11 Jahre, glaube ich, im Konzern, da drin war, plötzlich ins Risiko zu gehen und das eigene Geld quasi einzusetzen, ohne zu wissen, was da zurückkommt, fühlt sich erstmal komisch an.
Ja, also vom Familiensystem hast du ja auch gesagt, komm, ja, aus so einer sicherheitsorientierten Familie, das ist ja auch das, was einem so ein bisschen vorgelebt wird, und hast ja auch gesagt, dass dir hat keiner was gesagt und trotzdem warst du. Was war denn letztlich, also wenn wir nochmal so deine Glaubenssätze waren, dann okay, das höchste Maß an Sicherheit. Was würdest du in der Retro-Perspektive sagen, hat dich denn noch im Konzern gehalten, wenn es da noch was gäbe, außer Sicherheit? Und was heißt für dich Sicherheit?
Also ich glaube schon viel die finanzielle Sicherheit tatsächlich. Also es war schon auch wichtig für mich. Und gleichzeitig war es auch ein spannendes Umfeld für mich. Ich glaube, gerade am Anfang der Karriere ist das schon auch spannend zu sehen, wie das funktioniert. Ich konnte unheimlich viel lernen. Ich war ja in einer Beratungsrolle und konnte in verschiedene Rollen hüpfen und hatte tatsächlich auch in meiner ersten Position ein ganz, ganz tolles Team. Also wir waren quasi wie ein Start-up in der großen Beratungsfirma. Wir haben das Themenfeld Design Thinking und Zukunftsthemen quasi in dieser, ich war bei MHP damals aufgebaut. Die waren eigentlich bis dahin eher sehr SAP-lastig und mein Chef hat damals immer gesagt, wir waren die ersten bunten Vögel, die eingestellt wurden, weil wir gar nicht so vom Background da reinpassten als Designer mit Design-Background. Und von daher war das super spannend, das auch mit aufzubauen, ne? Weil wir von A bis Z, obwohl wir in so einer Juniorenrolle waren, durften wir halt alles mitbegleiten. Von dem Kundenaufbau, Akquise, Angebote bis zur Projektumsetzung. Und es war super vielfältig. Das hat mir echt auch Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte immer so ein bisschen ein Problem mit der Ownership. Also auch so dieses Gefühl, kommt denn auch irgendwas, also wir waren halt immer sehr frühphasig unterwegs, ne? Also am Anfang der Ideenfindung von neuen Projekten. Und mir hat ein bisschen das gefehlt, also die Umsetzung nachher.
Ja.
Die habe ich halt nicht entweder nicht mitbekommen oder es ist halt oft versandet, weil gerade in so einem Konzern ist dann ja auch, dann ist der Manager, kommt in eine neue Rolle und dann gibt es einen neuen Manager und der will wieder sein eigenes Ding rausmachen. Und dann verschwinden halt auch so Projekte, die man angestoßen hat, schnell in der Schublade irgendwie. Und das hat mich tatsächlich oft frustriert. Also ich glaube, immer wenn ich in einem Rollenwechsel war, ging es immer eigentlich bei mir darum, wie kriege ich mehr Ownership für irgendwas. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ausschlaggebender Punkt gewesen. Also am Ende hatte ich jetzt eine Rolle, wo ich eigentlich Ownership für ein Thema hätte haben sollen. Es war dann aber nur auf dem Papier so und in der Umsetzung dann doch wieder nicht. Das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt für meine Unzufriedenheit irgendwann im Konzern gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin halt nicht wirkungsvoll.
Okay. Ja, na, das Wirkungsvollsein ist ja wichtig für uns. Also grundsätzlich, wenn wir mal nach der Pyramide gehen, was uns motiviert. Also wenn wir einfach gucken, aus welchen Töpfchen schöpfen wir und dann ist Autonomie ein Riesenthema. Welche Glaubenssätze haben dich denn noch zurückgehalten? Also Sicherheit hat dich zurückgehalten und hattest du da was anderes am Anfang deiner Karriere, dass du hast super viel gelernt, aber dieser Schritt in die Gründung, was hat dich noch gehalten?
Also ich glaube, da gibt es viel. Also die Angst vorm Scheitern ist für mich gerade immer noch ein großes Thema. Also was passiert jetzt, wenn das nicht erfolgreich ist? Wie stehe ich dann da, gerade in dem Familiensystem auch, ne, wo es eher sicherheitsgetrieben ist? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und dann auch der typische Imposter. Also warum soll ich auch erfolgreich sein und kann ich das? Bin ich überhaupt gut genug dafür? Ich habe halt mit wahnsinnig schlauen Menschen da auch zusammengearbeitet. Ja. Und so, warum soll ich jetzt da rausgehen und irgendwas erfolgreich machen, wo es ja, ich glaube, vielleicht auch zu nah dran an den Geschichten, dass es halt oft scheitert, ne? Also wie, wenn man sich die Zahlen anguckt bei Startups, wie viele davon verlaufen halt wieder im Sand? Das ist halt schon das Risiko, was mir sehr präsent war, einfach.
Ja. Und wie hast du es dann geschafft? Also, wie hast du es dann geschafft, trotzdem den Absprung zu finden? Also, wo war dann dein Wendepunkt, dass du gesagt hast, wir gehen gleich nochmal aufs Scheitern rein, aber was war dann der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt steige ich aus?
Also, es ist eine Kombination von Dingen. Zum einen waren wir letztes Jahr im Sabbatical oder Elternzeit nochmal und haben uns die Zeit genommen, bevor meine Tochter in die Schule gekommen ist. Wir haben immer gesagt, wir wollen eigentlich nochmal raus und haben letztes Jahr dann gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, wir gehen jetzt raus und waren 3,5 Monate auf Weltreise alle zusammen. Das war halt für mich nochmal so ein bisschen zum Sammeln. Und dabei ist auch die Idee entstanden, die ich jetzt umsetze. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Also der erste Prototyp war nur für mich und für meine Familie entwickelt. Das heißt, es gab diese Idee, die im Raum stand. Und gleichzeitig war 2024 für mich auch tatsächlich beruflich ein sehr schwieriges Jahr. Also ich war in einer Rolle. Die Rolle an sich war eigentlich okay, aber wir hatten eine Führungskraft, mit der ich sehr große Probleme hatte. Also es war eher ein toxisches Umfeld für mich, sodass es mir tatsächlich auch nicht gut ging mental. Und für mich war
fast klar, dass ich langfristig nicht mehr dort bleiben werde nach der Reise. Also wir haben tatsächlich die Reise auch vorverlegt, weil es mir so schlecht ging, damit ich mich aus dieser Situation lösen kann. Und ich glaube, die Kombination aus, mir geht's da einfach gerade wirklich nicht gut und ich muss da raus, plus ich habe diese Idee im Raum, die wirklich was wäre, also an die ich glaube. Das ist auch, wo ich auch glaube, dass ich das schaffe und umsetzen kann. Ich glaube, es ist einfach viel zusammengeflossen in dem Moment, wo es einfach gepasst hat. So, ich wollte eh einen Neustart, wir waren 4 Monate raus gewesen. Ich bin dann nochmal in die Rolle zurück. Aber Volkswagen, weiß man ja auch, hat gerade einige Programme, dass auch Stellen abgebaut werden und dann einfach viele, manchmal sagt man ja, die Sterne haben sich aligned. Aber es hat einfach viel zusammengepasst, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und dass ich es bereuen werde, wenn ich es nicht probiere. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe einen ganz tollen Partner, der mich da sehr unterstützt hat. Vielleicht auch glücklicherweise Amerikaner ist, die ja der Gründung gegenüber immer ein bisschen anders aufgestellt sind. Der dann gesagt hat, du machst das jetzt und du probierst das aus und wenn nicht, hast du was Gutes gelernt und ja. Du wirst auch immer wieder einen Job finden, ja. Selbst wenn es nicht klappt. Und ich glaube, das war einfach die Kombination von Dingen. Also es, ja. Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, wenn es einem dann so schlecht geht, in der Rolle einmal so auf den Boden aufschlagen und sich da wieder aufrappeln. War sehr hart, aber rückblickend ist es, glaube ich, ganz gut so gewesen.
Was war sehr hart?
Also mir ging es halt einfach wirklich schlecht in diesem Prozess. Auch der Ausstieg war jetzt kein positiver aus dem Konzern. Das hätte ich mir tatsächlich anders gewünscht. Es ist sehr unglücklich auseinandergegangen. Und rückblickend ist es aber, hat es mir das leichter gemacht, halt diesen Absprung zu finden.
Und wie bist du zu deiner Idee gekommen?
Genau, ich war ja in einem also ich war verantwortlich für das Innovationsmanagement in der Firma, in der ich war und habe mich daher natürlich relativ früh mit GPT etc. auseinandergesetzt und auch mit Midjourney und Bild, also generativer AI generell. Und wir haben uns beruflich sehr damit beschäftigt, wie man Zukunftsszenarien automatisiert erstellen kann, auch mit einem Partner zusammen und mit Storytelling. Also wie bekommt man die KI auch dazu, dann gutes Storytelling zu machen. Und da wir beschlossen hatten, auf Weltreise zu gehen, war in meinem Kopf immer so ein bisschen, wie können wir die Kinder noch ein bisschen mehr begleiten auf dieser Reise? Weil mir sehr bewusst war, dass so eine Reise auch einfach viel ist für die Kinder. Und das Umfeld von uns war auch immer so, oh Gott, wie wollte ich das mit Kindern antun? So ein Stress. Und ich meine, du reist ja auch viel mit deiner Tochter. Aber das Umfeld ist dann halt schon so, naja, die Kinder können sich ja dann auch eh nicht dran erinnern und ist auch nicht nur Stress und ist ja schon auch ein bisschen egoistisch von euch, so eine Reise mit Kindern zu machen. Also es schwankt schon viel aus dem Umfeld mit, dass ich mir so dachte, naja, aber muss das so sein? Genau, und dann habe ich mich hingesetzt und für die Kinder tatsächlich mit KI ein Buch generiert. Das ist der erste Prototyp, 101 Kapitel, noch alles manuell gepromptet. Für jeden Tag unserer Weltreise ein Kapitel, auf dem das Kuscheltier von meinem Sohn, der hat einen Lama, das muss überall mit hin. Wir hatten auch 2 mit auf Weltreise, falls eins verloren geht. Und die Schildkröte meiner Tochter quasi die gleiche Reise gemacht haben wie wir. Und dann vor Ort immer Dinge erlebt haben und auch so, wir waren im Oman und dann war das Thema halt auch die Kleidung der Leute, warum sind die so anders angezogen, so ein bisschen aus Kinderperspektive zu gucken, wie nehmen wir die mit, dass die die Kultur auch mehr verstehen und wir nicht nur irgendwo anders auf der Welt eine Sandburg bauen. Genau, das war der Ursprung meiner Idee.
Das ist total schön, weil du ja selber erstmal gucken konntest, wie ist das jetzt in deiner Familie angekommen. Ja. Wenn du jetzt zurückblickst und du bist jetzt ausgestiegen und du bist jetzt so 8 Wochen, dass du sagst, okay, das ist jetzt, das Baby steht, es ist da. Mhm. Und du denkst nochmal, wir gehen nochmal zurück, so ein bisschen das Scheitern. Wie ist dein Umgang denn jetzt damit? Welchen Prozess bist du durchlaufen? Es war ja so ein Schlüsselsatz, den du schon genannt hattest, der sich verändert hat.
Ja, der ist immer noch da. Das merke ich gerade. Ich habe halt jetzt 6 Monate in meinem stillen Kämmerlein versucht, das umzusetzen. Also ich habe das Buch für meine Kinder noch manuell erstellt. Und jetzt habe ich das alles automatisiert. Und ich habe keinen Coding-Background. Das heißt, ich musste mir das alles erarbeiten. Auch was die App und so angeht, habe mit Low-Code, No-Code-Tools jetzt ein MVP gebaut, der jetzt auch live ist und der auch funktioniert. Und das war aber so ein bisschen im stillen Kämmerlein. Ich habe mir zwar Feedback eingeholt von so einer ausgewählten Gruppe. Und jetzt steht das alles. Und jetzt muss ich halt damit in die Öffentlichkeit. So. Und ich sträube mich gerade noch sehr gegen zum Beispiel Instagram und so. Mein eigener Perfektionismus kommt da auch durch. Aber ich glaube, da ist auch ein großer Teil jetzt wird es halt ernst, ne? Wenn ich jetzt rausgehe und Werbung mache und publik werde und dann das keiner kauft. Bisher war es halt noch so schön in meinem Zuhause, ne? Also ich habe hier mein eigenes Ding gebastelt, habe mir ein bisschen Feedback eingeholt. Aber jetzt wird es halt ernst. So. Und also es ist schon noch sehr präsent, diese Angst vorm Scheitern. Und ich versuche jetzt gerade auch meinen Weg zu finden, wie ich da ein bisschen rauskomme, weil es schon noch eine Blockade auch ist, da rauszugehen.
Wie äußert sich das Scheitern? Also wenn du das gewinnst, wenn es kommt, was ist es dann?
Also wenn ich gescheitert bin oder jetzt gerade,
Jetzt
wo ich
gerade dein Prozess, wo du gerade.
bin. Also es blockiert mich halt sehr. Also ich habe jetzt schon sehr viele Reels und so erstellt und bearbeitet, aber ich poste halt nichts. Weil ich halt Angst habe, dass es nicht performt. Das ist ja total dumm, weil ich bisher nur extrem gutes Feedback von allen Seiten bekomme. Und auch wenn ich mit Leuten eins zu eins spreche, die sind alle total begeistert. Aber ich habe sehr Angst vor der Sichtbarkeit noch. Also das ist.
Das
Ich
ist
habe jetzt.
also, das ist auch ein Prozess. Ich weiß noch. Nein, das ist wirklich, ich weiß noch, die erste Podcast-Folge und wir steuern auf die 100. Folge hin. Und der wächst ja kontinuierlich. Also ich bin ja wirklich beeindruckt, dass es ja mit dieser Ausdauer, die ich mir selber schenke, dass ich sage, okay, es kommt jede Woche eine Folge raus und ich glaube, es gab jetzt zwei. Und es ist auch neu, dass ich mir erlaube, wenn nichts da ist, ist nichts da. Würde ich sagen, genau, ist es jetzt so, dass dieser Muskel der Sichtbarkeit hat sich zumindest im Bereich Podcast schon mal trainiert. Gleichzeitig, und das ist auch nochmal ein Unterschied, ist das kein Medium, wo du direkt Feedback auch kriegst. Also ich fühle das sehr mit Social Media. Bei Social Media ist es bei mir so, ich merke, ich habe keine Kontinuität, weil es gibt mir keine Energie. Ich bin ja eher so, dass wir beide hier im Raum sind und quatschen. Auch die Vorgespräche finde ich irgendwie schön, aber mich vor so ein Reel zu setzen und den Menschen dann zu erzählen, was ich so mache und das Spannende ist, viele finden es interessant oder auch inspirierend. Es ist nicht so wirklich meins. Ich nutze es halt viel, um, dass wir beide gesprochen haben, um einfach nochmal so ein bisschen zu machen, was machen wir. Kann ich total sehen und fühlen und gleichzeitig wissen wir beide, der einzige Weg dadurch ist, sind Mini-Steps hinzu, ne?
Richtig. Also ich
Also.
bin jetzt schon ganz gut auf LinkedIn, das funktioniert schon ganz gut. Ich habe jetzt für mich die letzten Tage ein bisschen herauskristallisiert. Ich hatte jetzt auf Instagram quasi einen Firmenaccount angelegt für die Marke und hatte aber meinen privaten eigentlich komplett gelöscht. Und den habe ich jetzt wieder angelegt, weil ich das Gefühl habe, mir fällt es gerade einfacher, als Privatperson erstmal darüber zu sprechen, als gleich auf dem Firmen. Das ist total eine Blockade auch im Kopf, ne? Aber das auf dem Firmenaccount zu posten. Von daher ist das vielleicht ein erster Schritt so, okay, ich gehe jetzt erstmal wieder rein und poste überhaupt, aber halt in meinem Namen und dann share ich das auf dem Firmenaccount. Keine Ahnung, ist auch, aber ist jetzt gerade meine Strategie erstmal, um da rauszukommen. Und gleichzeitig ich habe einen Adventskalender noch gelauncht gehabt das war eine Hauruck-Aktion, da habe ich mir das sonntags überlegt. Mittwoch das war wirklich meine erste Insta-Kampagne, die ich je gelauncht habe, gelauncht. Und habe da aber für mich auch gemerkt, das fühlte sich nicht authentisch an. So, das war so ein bisschen aus dem Boden gestampft. Ich hatte mir ein ganz cooles Konzept überlegt, auch mit einem Kuscheltier-Casting. Da konnten Leute halt ihr Kuscheltier ins Casting geben, konnten dann Bücher gewinnen. Aber es war halt schon, es hört sich doof an, weil es war zu professionell für das Stadium, in dem ich gerade bin. Ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, weißt du? Es fühlte sich nicht authentisch an. Und ich glaube, die letzten Wochen habe ich so ein bisschen für mich Klarheit auch bekommen. Das finde ich jetzt ganz spannend in diesem Personal Branding oder Markenbildungsprozess auch, dass ich halt genug bin. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein großes Learning in dieser Gründung. Ich muss nichts erfinden. Ich reise mit meinen Kindern. Ich habe meine eigenen Hacks, was ich mache. Ich nehme immer das gleiche Essen mit ins Flugzeug, so. Und vielleicht ist das ja auch erstmal hilfreich für Leute, die noch nicht so viel gereist sind mit ihren Kindern, um so Hürden zu überwinden. Und ich bin wahrscheinlich einfach genug, so wie ich bin. Ich muss halt nichts erfinden. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl noch, ich muss eine Marketingkampagne erfinden und muss mir da irgendwas erfinden. Und jetzt gerade habe ich das erste Mal das Gefühl, nein, das muss ich nicht. Ich muss nur meine Story erzählen, so. Und ich bin genug. Und das fühlt sich gerade sehr gut an. Es ist auch ein anstrengender Prozess jetzt gewesen. Aber allein dafür ist diese Gründung halt schon großartig, weil ich mich so sehr mit mir selbst beschäftigen muss, so.
Ja, mit deinem eigenen Wachstum vor allen Dingen und vor allen Dingen.
Ja, es gibt keine Ausrede mehr, dass irgendein Konzernmanager da Bullshit macht, sondern nein, es sind meine Entscheidungen. Ich trage das dafür auch nachher die Konsequenzen. Und ob das Ding fliegt oder fällt, ist halt jetzt mein Ding. Und das ist nicht, also ich kann es halt nicht an irgendjemanden abtreten. Und das tut mir einfach wahnsinnig gut momentan.
Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass du halt gesagt hast, ja, die Erlaubnis, dass es jetzt nicht das nächste Unicorn wird, sondern
Richtig.
man darf einfach auch organisch wachsen. Und genau das, was du sagst, also das Schöne ist ja, du hast ja ein Warum gehabt. Du hast halt gemerkt, okay, wie kriege ich meine Kinder dann in so viele unterschiedliche Länder in so kurzer Zeit und wie kriege ich es emotional gut für sie hin? Und gerade Eltern, die reisen, für die kann ich mir sehr gut vorstellen, ist es ein Use Case. Und genauso wie du sagst, ich werde auch gefragt, ja, wie reise ich denn alleine mit meiner Tochter? Ne? Also gerade, wir machen ja viel, wenn dann Langstrecken auch mit 3 Fliegern. Das ist dann schon, ne, so eine Freundin, die dann sagte, ja, aber du nimmst doch jetzt keine Reisebuggy mehr mit. Du hast doch dann einen vor Ort oder am Flughafen. Da sage ich ja, nee, ich nehme Reisebuggy immer mit. Weil das am schnellsten ist. Ich hab auch damals einen ausgesucht, der mit einer Hand aufgeht. Also ich würde wirklich ausgelacht. Ich bestand im Land, ich sage, nein, ich brauche einen Reisewagen,
100%.
einer Hand aufgeht. Aber wieso denn? Also wieso ist Ihnen das denn nicht, weil ich alleine bin? Das heißt, ich habe eine Hand frei. Das heißt, mit einer Hand muss das gehen. Und es
Ja, wir
ist
sind am Ende jetzt tatsächlich auch wieder auf Kleinkindtragen umgestiegen, weil wir halt das, also dann jetzt mit unserem Sohn, der war dann fast 4 bei der Reise. Und der muss halt nicht mehr ständig im Buggy sitzen, so. Und dann kannst du halt in der Handtasche diese Trage haben und holst sie halt raus, weil er nicht mehr kann. Und das war auch so für uns ein Game Changer.
aber Kleinkindtrage dann auf dem Rücken getragen.
Auf dem Rücken getragen, die ist auch extra für größere Kinder schon. Also es war
Das
super
ist
praktisch.
ja, ne? Das kenne
Ja.
ich, finde ich ja.
Ja.
Ja, und da, also sowas zum Beispiel. Und ich glaube, sind viele, die das gar nicht wissen, was es da gibt. Und das macht es ja so schön, wenn man sich entscheidet, und bei dir ist es ja so eine Mischform. Also bei dir ist es ja deine Personal Brand, die reinkommt, mischt mit einem Produkt, was jeder dann für sich personalisieren kann. Und das ist natürlich auch nochmal eine echt schöne Mischung.
Was ich würde da gerne noch mal ganz kurz einsteigen, weil du ja sagst, du hast ja dieses Why schon für dich gehabt. Ich habe das jetzt erst für mich verstanden, warum ich eigentlich das Buch für die Kinder gemacht habe. Also mir war das damals nicht so bewusst, dass das eigentlich die Problemstellung ist. Und das ist jetzt erst in der Reflexion für mich auch rausgekommen, dass das der Grund ist, warum ich das eigentlich für die Kinder gemacht habe.
Okay.
Das ist auch ein spannender Prozess gewesen.
Erzähl, geh noch mal drauf ein.
Na, also ich habe das für mich eher, letztes Jahr habe ich das eher so gesehen als so ein Hobbyprojekt, um auch zu sehen, so was ist mit AI, was geht da? Und es war auch ein Experiment, so ein bisschen für mich. Und jetzt im Nachhinein habe ich, also ich habe damals schon gesagt, das ist ein cooles Ding für die Kinder, um die mitzunehmen auf der Reise, aber wirklich dieser Schmerz, der ist mir jetzt erst bewusst geworden, ne? Dass die Kinder halt Also, was ich für mich rauskristallisiert habe, ist halt, man nimmt immer sehr viele Malbücher und Stickerbücher und keine Ahnung was mit in den Urlaub. Und was man dabei aber ein bisschen missachtet, ist, dass Reisen für Kinder ja erstmal stressig ist und wir stellen sie damit nur ab. Also gerade im Restaurant oder so, wenn man ihnen das Stickerbuch hinlegt, man beschäftigt sie zwar und sie sind dann auch ruhig gestellt, aber man beschäftigt sich nicht mit den Kindern über die Situation, woanders zu sein. Also die sind ja, es ist einfach faktisch so, die werden aus ihrer Komfortzone gerissen. Gerade im Urlaub werden alle Routinen oft über Bord geworfen. Dann ist man bis um 10 irgendwie im Restaurant, ne? Zu Hause wären sie um 16, 18 Uhr, hätten sie schon Bettzeitgeschichte quasi gehabt, jetzt überspitzt dargestellt. Das Klima ist anders, das Zuhause ist nicht da, das Spielzeug ist nicht vor Ort. Das ist erstmal eine stressige Situation für die Kinder. Und ich finde, das anzuerkennen und sie aber dabei zu begleiten, das ist jetzt so mein Kern, mit dem ich mich eigentlich in der Marke beschäftigen möchte, dass man sie halt nicht mehr nur ruhig stellt und das Tablet vor die Nase, das haben wir so viel gesehen auf der Reise, dass einfach beim Essen das Tablet vor die Kinder gestellt wird, damit die halt ruhig gestellt sind im Restaurant. Ja. Statt zu gucken, wie können wir sie denn vielleicht auch mehr begleiten, dass sie vielleicht auch ein bisschen ausgeglichener auf dieser Reise sind. Und ja, auch ein bisschen
das dann, also wie trägt das Buch dazu bei?
Also wir waren jetzt gerade auf Malta und zum Beispiel ist da ein Kapitel drin gewesen, da haben ihre Kuscheltiere halt einen Backkurs gemacht und dann haben die so regionale Spezialitäten gebacken. Und dann waren wir tatsächlich beim Bäcker und meine Tochter hat gesagt, oh, das ist das, was Tara gestern gebacken hat, können wir das auch probieren? Und das ist halt, das nimmt einfach ein bisschen diese Fremde weg, weil sie es halt schon einmal gesehen haben, ne? Also du kannst das vorbereiten. Oder wir waren in Mexiko bei den Pyramiden und dann hat meine Tochter Sachen wiedererkannt aus dem Buch, weil die haben da so ein Ballspiel gespielt, die Maya. Und das hat sie halt wiedererkannt von den Bildern aus dem Buch. Das war für mich so ein Aha, das hat wirklich funktioniert. Moment. Und das war halt cool, weil sie auch sehr motiviert waren, diese Dinge dann zu finden, ne? Und diese gingen mit ganz anderem Blick durch die Sehenswürdigkeiten.
Wahrscheinlich, weil sie es auch als Spiel, also indirekt als
genau.
Spiel. Wir haben dieses Buch, das vertraut ist, das Kuscheltier, das geht mit und jetzt erleben sie was Neues.
Genau. Das ist auch was ich jetzt gelernt habe. Rückwirkend habe ich sehr viel über Pädagogik gelernt. Und das Kuscheltier, man nennt das ein Übergangsobjekt.
Ja.
Und das gibt den Kindern Sicherheit. Und dadurch, dass ich das in die Bücher mit reinnehme, haben sie halt schon einen vertrauten Anker in den Büchern, der sie dann begleitet. Und dieses also es gibt ja das pädagogische, ne, Vorbereiten, Erleben, Nachbereiten. Das versuche ich halt mit dem Buch so ein bisschen abzudecken. Momentan gibt es das noch nicht, aber ich habe auch vor, dass man halt am Ende des Kapitels wie so ein Tagebuch nochmal zusammen mit den Kindern ausfüllen kann. Was haben wir denn heute gelernt? Was haben wir denn mitgenommen? Was war dein liebster Moment? Ne? Und dann hat man auch so ein bisschen von man liest es den Tag vorher, man erlebt das zusammen, hinzu nochmal Reflexion. Was haben wir?
Schau dir dazu mal, ich komme ja aus der positiven Psychologie und hatte auch damals Positive Education. Schau dir dazu mal die 6-Minuten-Tagebücher für Kinder
an. Die habe ich. Ich habe mal.
Ja. Also ich finde, die können, das ist nämlich das Erste, was ich gedacht habe, dass ich mit meiner Tochter vermutlich auch viel nochmal gucke, weil jetzt hat sie ein Alter, sie ist jetzt 3, jetzt wird auch das Fliegen ganz anders wahrnehmen. Ja. Also das wird jetzt nochmal eine ganz andere Reise, wo ich viel aktiver und ich bin noch nicht die Mami, die, also Fernsehen kennt mein Kind noch nicht. Und da gucke ich jetzt gerade auch, okay, wir haben halt einfach, das sind halt einfach 3 Flieger. Und das ist eine lange Reise. Wie gehen wir, also was mache ich da? Und genau das, was du auch sagst, naja, okay, was nehme ich da jetzt alles mit? Und ich sitze hier auch immer und überlege, okay, also das ist, das bespielt das im Flieger, das bespielt das und dann brauchen wir nochmal das.
Mhm. So. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Ne? Also Malbücher, die haben auch alle ihren Zweck, so auch die Stickerbücher und so, ne? Mir fehlt halt nur dieser eine Baustein des Begleitens eigentlich.
Genau, und es ist ja auch was anderes, in welchem Alter man ist. Also,
genau.
Ja. Meine Tochter hat noch kein Kuscheltier, zum Beispiel.
Echt abgefahren. Meine Tochter auch nicht, die sucht sich jetzt für jedes Buch ein neues aus.
Ja.
Ganz süß. Und die sagt, oh, dieses Mal kommt das Tier mit. Und dann nimmt sie das auch wirklich mit dem
Buch. Wie alt ist sie?
Die ist 6.
6, das ist lustig. Ich dachte mal, alle Kinder haben das.
Nee, mein Sohn hat dieses Kuscheltier, das muss unbedingt mit. Meine Tochter, die wechselt immer durch. Die sucht sich, das ist dann auch mal, Die sagt, wir gehen in Urlaub. Die weiß jetzt, also die erwarten jetzt schon Bücher, wenn wir in Urlaub fahren. Das ist ganz süß. Und dann überlegt sie halt schon Wochen vorher, welches Kuscheltier denn dieses Mal bei ihr mitkommt. Bei meinem Sohn ist es immer der gleiche Charakter, aber meine Tochter hat immer einen neuen.
Und ab welchem Alter würdest du sagen, sind die Bücher hilfreich?
Ich denke mal, so ab 4 ist wahrscheinlich ein ganz gutes Alter. 3, 4. Mein Sohn war 3, ja, Ende 3 auf der Reise. Ich habe das Buch aber damals auch auf Englisch gemacht, einfach weil die KI damals noch besser auf Englisch war und meine Kinder sind bilingual, aber schon Präferenz auf Deutsch. Und er hat oft nicht so zugehört und ich weiß nicht, ob es an der Sprache lag oder ob es einfach noch zu viel für ihn war. Ich habe jetzt aber auch viele Bestellungen schon so ab 2, 3 gehabt. Da bin ich noch sehr gespannt, was das Feedback dann so ist. Ich glaube, es wird halt irgendwann auch für meine Tochter zum Beispiel, die holt jetzt von der Weltreise das Buch oft raus und guckt sich nochmal an, wo wir eigentlich waren und erzählt dann ihre eigenen Geschichten dazu. Das ist halt auch ganz schön, so als Erinnerungsobjekt nachher.
Total. Total erfahren. Man kann es ja wirklich interaktiv machen. Man kann ja auch hinterher gucken und auswerten. Das Kuscheltier war da, war ich denn auch da?
Ja.
Also das kann natürlich so ein ganz tolles Buch werden. Und lass uns mal schauen, jetzt haben wir ja doch, also ich könnte mich ja immer über Kinder das und das Schöne ist ja, um das abzurunden, jetzt für dich etwas, dass du auch merkst, okay, du hast jetzt für dich so ein Produkt, wo du gerade auch selber gesagt hast, und in der Rückschau hatte ich erst das Problem erkannt und lerne da jetzt noch weiter. Mhm. Also jetzt auch so dieses eigene und das ist auch immer wieder das, was ich merke, wenn ich mit Menschen spreche und ich will gar keinen Konzern und ich glaube, da sind wir uns einig, gar nicht malig reden, um Gottes Willen. Jeder darf ja für sich entscheiden und das ist ja auch toll und in vielen Konzernen gibt es tolle Karrieren und alles und gleichzeitig merke ich immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die aus dem Konzern kommen, ist so dieses erste, oh, ich erlaube mir mal wieder ganz anders zu wachsen. Jetzt darf ich ganzheitlich wieder denken oder mir war gar nicht bewusst, wie ich hier mich quasi irgendwie zurückgehalten habe und da selber nochmal in so eine ganz eigene neue Schaffenskraft zu kommen. Mhm. Und wir waren jetzt gerade beim Scheitern und du hast auch gesagt, das wird dich noch begleiten und ich glaube, das begleitet uns alle. Also ich habe das dieses Jahr auch gehabt, dass ich dieses Jahr und ich schmunzel, es ist jetzt irgendwie November. Wenn ich in meine Folgen reinhöre, habe ich ziemlich häufig gesagt, da ist so ein Umbruch. Und auch heute ist es noch gar nicht, dass ich wirklich offiziell irgendwo was erzähle, außer es ist ein Umbruch. Und wenn ich aber ehrlich mit mir bin, dann reduziere ich und habe ich meine Firma so sehr reduziert gerade, dass ich ab Ende des Monats, ich habe keine Angestellten mehr. Das war, viele Jahre war das für mich das Maximum an Unternehmertum. Mhm. Das wollte ich so, jetzt habe ich so jahrelang diese Journey gemacht und das ist jetzt fein. So, das ist irgendwie okay. Und aber auf selber zu gucken und das passt zum Scheitern, sehe ich das als ein Scheitern an. Und ich habe wirklich am Anfang, erstes Quartal auch überlegt, okay, wie mache ich das mit der Firma? Also lasse ich die Angestellten da und gehe ich nochmal in ein anderes Arbeiten rein, um dass so ein gewisses Maß an Cashflow weiter da ist. Und also so, und um dann irgendwie festzustellen, nee, ich fühle es gerade nicht und bleibe dabei und gebe der Intuition nach. Und wenn ich jetzt gucke, dann überlege ich gerade, habe ich tatsächlich. Ist es bei mir das Angst vorm Scheitern? Nee, bei mir hat es ganz viel, und das wird bei dir mit reingehen, ist dieses sich zu erlauben, sich einer neuen Identität hinzugeben. Also in meinem Fall bei dir dieses, ich komme aus dem Konzern und es ist alles sicher und es ist sehr klar gewesen. Bei mir war es, ich bin Unternehmerin, ich habe ein Unternehmen hinzu und jetzt bin ich irgendwie Investorin. Ich mache viel an der Börse. So, das ist so für viele so, oh Gott, da kommen so.
Einfach der nächste Schritt, ne? Das ist einfach die Weiterentwicklung und das ist auch okay.
Ja, aber es ist halt für manche Menschen, dass ich die X Wege gegangen war für meine Familie schon Thema. Jetzt bin ich noch, und dann denken die jetzt ist sie, also jetzt, ja, jetzt hat sie.
Ja, es ganz witzig, als ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich halt rausgehe aus dem Konzern und gründen möchte, weil auch man konnte es einfach in ihrem Gesicht, sie haben nichts gesagt, aber man konnte es in ihren Gesichtern sehen. Meine Mutter, fast würde ich sagen weniger, aber mein Vater, der ist sehr transparent mit seinen Gefühlen. Und man konnte es ihm ansehen, wie schwer es ihm fiel, nichts zu sagen. Also er unterstützt mich und er findet das auch super cool und er hilft mir jetzt auch bei so Buchhaltungssachen und so. Aber der Moment, das war halt schon schwer, ne? Und das ist total lustig, weil mein Mann Amerikaner ist. Auf der Seite, als ich das erzählt habe, war so mega. Und dann, dass nichts wird, dann machst du halt das Nächste, ne? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Kulturding, in Deutschland auch so. Erstens reden wir nicht über Geld und dann ist es halt dieses Scheitern und in Selbstständigkeit und ins Risiko gehen, halt kulturell bei uns ganz anders verankert. Und oh Gott, was passiert denn, wenn das nicht funktioniert? Ja, was passiert denn so? Naja, also ich bin gut ausgebildet, ich werde schon einen Job finden, bin ich mir ziemlich sicher, weil es ist in dem Moment dann nicht mein Traumjob. Aber ich mache mir wenig Gedanken, dass ich hungernd auf der Straße sitze. Und ich glaube, wenn man sich das mal erlaubt, auch diese Gedanken zuzulassen, es ist nicht das Ende, nur weil ich aus diesem Job gehe, bedeutet es ja nicht, dass ich gar keinen anderen Job mehr finde. Und ich glaube, das ist auch so ein Glaubenssatz, den ich lange hatte. Es hängt ja auch viel mit dem Imposter zusammen und deswegen bin ich auch dieser toxischen Führungskraft vom letzten Jahr eigentlich fast dankbar, weil es für mich so sichtbar geworden ist. Aber meine Story war immer, ich habe Glück gehabt. Also, ne, ich bin irgendwie zufällig in meinen Bachelor in Design noch so reingerutscht. Glück gehabt. Dann habe ich ein Stipendium für meinen Master bekommen. Glück gehabt. Die müssen da einen Fehler gemacht haben. Das war wirklich original meine Story. Ich habe immer gesagt, ich glaube immer noch, die haben da einen Fehler gemacht, weil ich war die einzige Designerin, alle anderen waren Ingenieure. Muss ich irgendwie Glück gehabt haben. Dann habe ich die Masterarbeit bei VW über einen Bekannten bekommen. Glück gehabt. Nein, ich habe kein Glück gehabt. Ich bin ja empfohlen worden. So, ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Und das ist wahrscheinlich auch ein Glaubenssatz, der mich lange davon abgehalten hat, wirklich rauszugehen. Mir das zu erlauben, auch selber zu sagen, ich bin halt gut in dem, was ich tue. Und nein, ich kann nicht alles, aber das ist auch okay. Und ich kann mir Hilfe holen für die Dinge, die ich nicht kann. Oder ich lerne sie, ne? Das war jetzt ja auch für mich ein Experiment, wie weit komme ich in der Umsetzung von diesen Büchern durch die neuen Tools, die es gibt. Das war wirklich ein Experiment. Ich wusste nicht, weil ich bin losgelaufen und habe gesagt, ich brauche einen Technical Co-Founder. Und jetzt ist rausgekommen, ich bin halt sehr weit gekommen. Also ich bin so weit gekommen, dass ich einen Konfigurator gebaut habe und gar keine Ahnung im April davon hatte. Und ich glaube, sich, ne, das ist auch so, sich das zu erlauben, zu sagen, ich bin gut in dem, was ich bin. Ich habe nicht nur Glück gehabt, sondern es hat schon einen Grund,
Das
dass
ist
ich
auch
hier bin.
interessant. Ja, total. Also Chapeau. Also und vor allen Dingen das, was es ist, ist die Zeit, die du reingesteckt hast. Das ist genauso bei mir, auch wenn Menschen, und das ist ja nur ein Standbein, also meine Firma gibt es ja noch, sie ist nur anders und hat einfach noch, ne, ich habe noch eine Produktlinie, das wird vielleicht zwei, drei geben. Und dann bin ich ja auch noch in einem testbasierten Gesundheitsunternehmen. Aber es ist so ein bisschen dieses, ich habe mich ja mit den Themen beschäftigt, auch wenn ich sage, ich bin jetzt deutlich aktiver als andere Frauen an der Börse. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht letztes Jahr und auch dieses Jahr Zeit darin investiert. Ich gucke mir irgendwas an Charts und ich weiß, was ich tue. Es ist ja nicht so, als würde ich sagen, ach ja, gut, fidel, machen wir mal ein bisschen und dann gucken wir mal, was die Nummer hier wird, ne? Und das ist so ein bisschen das, was die Leute irgendwie denken. Als würde man da so kopflos rangehen. Und das sind so viele Glaubenssätze von anderen. Also auch wenn unsere Eltern uns was sagen, ich habe Glück bei meiner Mama, die hat immer irgendwie, die hat selten, dass sie mir was sagt. Sie sagt, also ich glaube, die Hauptfrage, die sie mir stellt, ist, und du bist dir sicher? Und dann sage ich, ja, dann sagt sie, naja, gut, also dann mach mal. Ne?
Ja.
Ja, ich glaube, bei meiner Mutter ist das so, die ist irgendwann ausgestiegen, weil sie dachte, ich verstehe dieses Kind sowieso nicht. Und das glaube ich, also wirklich, ich war die Erste, die ins Ausland gegangen ist. Und ich glaube, das war so, ab da war bei ihr, okay, ich bin die erste Akademikerin. Und ich glaube, das war da irgendwann, dass sie gedacht hat, da steige ich aus, die macht das irgendwie alles ganz wild und anders. Und jetzt ist aber auch meine Schwester, die im Ausland lebt und das auch schon viele Jahre mittlerweile in einem Land, das nennt sich Paraguay. Einige kennen es nicht mal. Also es ist schon, Und es ist schon auch irgendwie interessant, wie man dann selber sich und dann für uns dann die Erlaubnis auch, wie du schon sagst, es hat nicht nur alles mit Glück zu tun. Es gibt manche Momente, da ja, dann würde ich sagen, hast du die Opportunität gesehen? Also zum Beispiel, bei mir war das ganz krass damals. Ich war in Argentinien und der hat das nicht, weil ich saß in der Küche und habe meiner Freundin schon gesagt, ich glaube, was mir jetzt in meinem Lebenslauf noch fehlt, wäre so ein Job in China. Am besten Personalleitung und das wäre so das i-Tüpfelchen. Dann komme ich zurück nach Deutschland, weil ich wollte nach San Francisco, komme zurück nach Deutschland und werde angeschrieben auf Xing, ob ich nicht nach China möchte. So. Und das ist einfach eine Opportunität und auch gepaart mit Glück, dass es in einem Zeitfenster war, wo ich offen war. Weil wenn das heute kommen würde, würde ich sagen, und das ist, und da paart sich das dann. Und natürlich hatte ich eine Expertise. Ich war ja schon lange im Ausland. Natürlich hat dieser Mensch jetzt nicht jemanden angeschrieben, die einen Lebenslauf hat, der wirklich irgendwie, ja, ich bin nur in Deutschland. Also kann natürlich sein, dass jemand trotzdem gesagt hätte, ja, aber es ist natürlich immer so ein bisschen, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, wen du anschreibst. Und das meine ich, das ist dann häufig gepaart auch mit so einer, was ist so dieses Window of Opportunities? Wo sagst du und wo sagst du, okay, ich gehe jetzt, ne? Also ja, dein Chef, da bist du so dankbar für, ja, fantastisch. Wäre der dir nicht um die Ohren geflogen, vielleicht würdest du noch
Richtig.
Jahre weitersitzen, weil der Schmerz gar nicht hoch genug war. Und da war dann die auch wieder hier Window of Opportunities und da hast du gesagt, so, und jetzt gehe ich los. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, also ich habe vorhin, ich habe, da ich jetzt heute, ich hatte ja schon eine Folge aufgenommen und habe überlegt, es kommen jetzt bald 100 Folgen und dieser Podcast heißt ja Flourishing, also Empowerment und Florieren. Ich weiß nicht, ob es überhaupt alle wissen, wahrscheinlich nicht, wo dieser Name herkommt. Und dürfte ich mir jetzt mal mit den nächsten 100 Folgen wieder mehr positive Psychologie um die Ohren segeln. Nun jetzt aber meine Fragen. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal so, das letzte April hast du gesagt. Was sind jetzt deine drei Stärken, die du für dich, wo du sagst, oh ja, das sind so Qualitäten, damit wir mal deinen Imposter wieder nach ein bisschen die Hand reichen hier nochmal. Was würdest du denn sagen, sind jetzt so drei Stärken, wo du sagst, krass, Elisabeth, da, nee, also da habe ich mir wirklich, da darf ich mir mal so richtig schön selber applaudieren.
Ist natürlich eine schwierige Frage, weil der Imposter ist ja immer noch da. Da gehst du direkt in die Kerbe, wie schwer es mir fällt, ne? Also ich glaube, ich bin ein extrem guter Problemlöser. Also es ist jetzt auch in der Gründung, ne? Man ist ja jeden Tag mit anderen Dingen, vielfältig die Themen sind, ne? Welche Rechtsform nehme ich? Nehme ich eine Holding, nehme ich keine Holding? Das sind ja, also das sind so vielfältige Themen, Buchhaltung, und das sind so, das habe ich jetzt gelernt, das ist halt. Und ich glaube, das ist auch vielleicht durch die Beratungskarriere, die ich vorher hatte, ne? Ich gucke mir halt ein Problem an, ich habe ein Toolset an Dingen und ich löse das. Und deswegen nervt es mich auch so, dass dieses Instagram gerade für mich nicht lösbar ist, aber ich glaube, es ist halt ein inneres Ding und kein Tool-Ding. Aber ich kann halt Probleme lösen und ich kriege das irgendwie hin und wenn ich das Wissen nicht habe, dann eigne ich mir das an und ich weiß, wie ich da hinkomme oder wen ich fragen muss. Also ich glaube, das ist extrem gut. Das Zweite ist tatsächlich, ich bin ein sehr guter Netzwerker, das merke ich jetzt gerade. Und ich erlaube mir gerade auch, das Netzwerk um Hilfe zu fragen. Ich habe gestern einen Post gemacht, ich bin blockiert, ich komme auf Insta nicht weiter. Was habt ihr getan so? Und ich finde es so toll. Wenn man sich den Post in Zahlen anguckt, hat er wahrscheinlich gar nicht so gut performt. Aber ich habe so tolle Hilfeangebote gekriegt und das auch einfach zuzulassen, dass ich mir Hilfe nehmen darf und dass das Netzwerk das auch mit mir, das ist auch so ein Learning gerade tatsächlich. Ich hab mir ein sehr gutes Netzwerk über die Jahre aufgebaut, auch gerade durch die Beratung. Du triffst so viele Leute. Ich habe geschult. Ich habe, glaube ich, 2000 Leute in Design Thinking ausgebildet. Und das Netzwerk ist halt so, also es scheint auch so zu sein, dass die Leute mir helfen wollen. Das ist ganz schön zu sehen. Und dass viele an mich glauben. Also ich glaube, Problemlösen, Netzwerken, sind zwei Stärken. Und ich würde auch sagen, ich bin sehr kreativ. in vielen Dingen. Also ich finde dann auch Lösungen, die vielleicht nicht der Standard sind, sondern die halt ein bisschen out of the box. Ich meine, gut, ich bin in den 90ern groß geworden. Man würde das hoffen. Aber auch das habe ich lange nicht gesehen. Also auch in Workshops. Ich war eigentlich rückblickend, ne? Ich habe zwar oft facilitated, aber man schreibt ja dann doch auch auf Post-its mit. Ich bin schon jemand, der dann auch viel raushaut erstmal und dann guckt, ob es Sinn macht oder nicht. Das heißt, ich kann da schon den Kopf sehr gut aufmachen, was auch kreative Lösungen angeht. Ja, drei Stück musste ich, oder?
Du durftest drei. Genau. Jetzt, und jetzt ist wahrscheinlich eine, die sich aber in den letzten Monaten entwickelt hat, die du, die, also Ausdauer, würde ich sagen. Also, weil,
Ausdauer, ja.
also, ja, naja, Ausdauer ist was, das gehört zur Gründung mit dazu. Und auch eine gewisse Risikobereitschaft. Also, du weißt am Anfang nicht alles und du darfst darauf vertrauen. Also, alleine, wenn du sagst, Rechtsform, wir haben es vorhin gehabt. Also es ist heute doch so, du kannst keine Ahnung, wie häufig Menschen mich gefragt haben. Also, entschuldigen Sie, Frau Hartwig, Sie haben Angestellte und dann haben Sie und aber so eine GmbH sind Sie nicht. Da sage ich, nee, ich brauche keine GmbH zu sein, um Angestellte zu haben. Das kann ich auch so haben. Und das wissen viele nicht. Ja, ich hafte mit meinem Privatvermögen. Das ist natürlich immer eine Risikoabwägung. Aber ich hatte ja, wie wir beide vorher gesprochen haben, als der Call mit uns losging, ja, wir haben eine riesen Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung gehabt. Weil das einfach dann nochmal so, und es ist natürlich so eine Risikoabwägung. Aber so eine GmbH, das ist halt, ja, das ist für manche Menschen total gut, weil man ist einfach anders abgesichert, das stimmt. Für mich war das aber nie erstrebenswert. Also ich habe nie gesagt, ich brauche jetzt, vor allen Dingen, wenn ich dann wirklich nochmal ins Ausland gehen werde, die ganze Abwicklung dahinter, das ist Wegzugsteuer und den ganzen, nee. Dann, also allein das ganze Bilanzierungsthema und so, ne? Da, also, naja, das habe ich gerade alle outgesourced. Ich habe gesagt, okay, da nehme ich tatsächlich Geld in die Hand, dass ich mich da nicht drum kümmere.
Ich habe auch von
Auch von einem meiner Steuerberater. Also, das habe ich nie gemacht. Ich habe auch jetzt mit der Betriebsprüfung und sowas, das haben die ganz hervorragend. Also, Liebe geht raus nochmal an mein Steuerbüro. Also ganz toll, wirklich kann ich nichts sagen. Und an den Prüfer ganz besonders. Der war mir ganz zugewandt, oder? Also, nee, also ich finde aber, also, und was ich einfach sagen möchte, ist, dass wir in diesem ganzen und in diesem ganzen Gründungsprozess und wo wir da stehen, uns selber auch erlauben dürfen, A, in unserem Tempo zu gehen, weil Gründen, also ich bin auch, ich habe auch nicht gegründet und hatte dann direkt irgendwie 40 Leute, die für mich gearbeitet haben. Ich habe dann, ich glaube, im dritten Jahr, wo die meisten Firmen entweder weiter florieren oder reingehen, das ist so, drei ist so eine magische Zahl, da war es so, da habe ich dann aufs Vierfache skaliert. So. Und auf einmal hatte ich irgendwie einmal die Woche 16 Leute mal zwei, weil 16 Kurse, 32 Menschen, dann Ersatz, wenn was raus. So, auf einmal war die Bude voll, ne? Dann durfte ich gucken. Und ja, ne, das da dann auch sich zu erlauben, hineinzuwachsen. Und bei mir war das so in den Firmen, in denen ich war immer Personalerin, ich habe das alles gut gemacht. Und es war trotzdem was anderes, wenn du auf einmal dein eigenes Unternehmen hast. Das ist
Ja,
einfach.
und auch die Unsicherheit auszuhalten, ne? Also ich bin
Genau.
ziemlich sicher, dass ich gerade nicht alles richtig mache. Ich war auch am Dienstag bei
Genau.
so einem Money-Mindset-Workshop vom KPMG. Das war Teil von meinem Accelerator. Aber da ging es halt auch darum, was kann man alles falsch machen, so steuerrechtlich und so, ne? Und ich dachte mir, oh Gott, ich bin bestimmt in 10 Tretminen schon getreten, so. Aber die meinten dann auch, man kann das alles wieder ausbügeln. Aber dieses Aushalten von dem Gefühl, ich stehe mit einem Bein eigentlich im Gefängnis hier gerade, weil ich keine Ahnung habe, was ich tue. Ich glaube, das ist auch ein großes Learning aus dieser Gründungsreise, dass einfach,
Ja.
das ist okay. Und auch andere Gründer, die gestartet sind, die wussten auch nicht alles von Anfang an so. Die
Und letztlich ist es ja auch, also ich weiß das noch, ich hatte das damals, ein Teil meiner Firma ist ja Umsatzsteuer befreit, weil wir in Bildungseinrichtungen im großen Stil gearbeitet haben in den letzten Jahren. Und dann war auf, das war eins zwischen den Jahren, also über Weihnachten und Silvester war nicht klar, kriege ich diese Befreiung Oder muss ich jetzt mit dem Unter, also muss ich sagen, muss ich, genau, und dann aber Ende fünfstellig.
Ja.
So, und dann ist natürlich der Moment, wo du denkst, ah ja, da wäre so eine GmbH nett gewesen, weil die hätte im Zweifel hätte die das geregelt, so. Und so wusste ich, Ende fünfstellig ist dann schon nochmal, also, und das war in meinem, ich glaube, dritten Geschäftsjahr, da habe ich dann schon gedacht, naja, okay, gucken wir mal, wie sich das so, und dann aber diese, und ich darf dazu sagen, bei mir war es halt nicht so, ich hatte nie so ein Konzernleben. Also ich finde, wenn man, und das ist auch wertfrei, eher mal für beide Perspektiven, ich habe mit null gestartet und bin losgerannt, dachte, na, wird schon gut gehen, so, und dann wächst du. Und ich habe auch keinen Beraterhintergrund. Ich bin dann durch meine Beruf, also dadurch, dass ich so lange Personalerin gewesen bin, jetzt ist es, wenn du viele Jahre was machst, dann hast du einfach eine gewisse Expertise. Und gleichzeitig war es dann, also mein Deal war dann, ich war lange in Berlin in einer sehr kleinen Wohnung und dadurch habe ich halt Rücklagen gebildet, weil ich war nicht im Top-Notch. Also ich wurde mit 30 Jahren, ihm sagte dann irgendwann mein Chef, ich war Teilzeit angestellt in Berlin und der sagte irgendwann, oh, sag mal Lisa, aber oh, zahle ich dir eigentlich genug Gehalt, wenn du mir so erzählt hast, so eine kleine Wohnung? Und ich so, ich brauche gerade gar nicht mehr, weil im Mai, ich wusste ja, ich mache das Ganze Vollzeit. Also nur eine Frage der Zeit, wann ich sage, unsere Wege trennen sich wieder. Und es ist halt schon, ja, deine Frage?
Ich glaube, da sprichst du auch ein wichtiges Thema an, ne? Ich bin halt nicht ganz frei. So, ich habe zwei Kinder, ich habe ein Haus, ich habe halt schon auch Verpflichtungen. Ich glaube, wenn man Anfang 20 gründet, also ich habe neulich eine schöne Studie gesehen, dass die erfolgreichsten Gründer 45 sind. Ich glaube, da ist wahrscheinlich was dran, weil die schon so ein bisschen Karriereerfahrung und so auch mitbringen.
Ja.
Und vielleicht die Kinder dann auch schon wieder größer sind. aber
ja, weil meine wären noch nicht so groß.
aber also das Risiko ist ja nochmal ein anderes. Ich trage Verantwortung für was anderes als jemand, der Anfang 20 in so ein Startup-Leben startet. Und ich habe auch mit ein paar Accelerator gesprochen, wo VCs dahinter hängen. Und das ist halt für mich ganz klar, das ist nicht meine Route, weil die haben mir halt gesagt, ich muss dieses Startup dann so krass priorisieren über alles andere. Und ich sage, naja, ich habe ja Kinder, also ist mir doch egal. Und das ist halt nicht meine Route, ne? Also für mich wird es immer so sein, dass meine Kinder und mein Mann, meine Familie hier das oberste Stelle und auch meine Gesundheit, die haben mir gesagt, ich werde da nicht gesund rausgehen. Das ist halt schon eine krasse Aussage.
Und das ist aber super, dass du das sagst, weil das war bei mir auch in den letzten Jahren und auch dieses Jahr ein Riesending zu sagen, ja, klar kann ich jetzt sagen, ich mache nur Business. Und ich habe das viele Jahre gerne gemacht. Und ich sage auch heute, ohne meine Selbstständigkeit wäre ich keine Solomutter geworden. Mhm. Weil das, also ein Kind allein in die Welt kriegen, ist teuer in Deutschland. So. Mhm. Und trotzdem würde ich heute sagen, und das ist so ein bisschen, und das ist interessant, weil wir beide aus unterschiedlichen Welten kommen, zu gucken, okay, beides ist aber möglich. Ich bin große Freundin, dass ich allen Solo-Selbstständigen sage, seh zu, dass du andere Einkommensquellen hast, weil das Leben kann dir sofort einen um die Nase wehen und dann weißt du nicht, wo Geld herkommt. Und die meisten haben immer nur ein Standbein. So, und wenn das andere Standbein der Mann ist oder weiß der Geierkuckuck, was auch immer es ist, aber irgendwas darf da sein, weil du weißt nicht, was kommt. Und dann stehst du da und dann guckst in die Luft. Und das war bei mir zum Beispiel auch immer eine Priorität, warum ich heute shiften kann, weil ich sagen kann, okay, wenn das eine weniger ist, dann mache ich das andere ein bisschen mehr. Und weil wir beide wieder gleichzeitig die Verantwortung für die Familien haben.
Okay. Ja.
Ne, das ist dann, aber es ist tatsächlich, glaube ich auch, wenn du sagst so 45, da ist, ich glaube, das ist wirklich was Wahres dran.
Ich denke auch. Also ich glaube auch zum Beispiel, dass du als Mutter, also ich glaube, du baust ein Unternehmen halt nachhaltiger auf. Weil du musst halt nach deinen Ressourcen gucken und du kannst halt nicht dieses, ne, wir haben eben gesagt, das muss nicht das nächste Unicorn werden, das ist auch was mich lange abgehalten hat, quasi in eine Gründung zu gehen, weil immer, also meine Welt, wenn wir über Startups gesprochen haben, sind halt die Großen, die durch die Decke gehen, so. Aber das muss ja gar nicht so sein.
ich, also sozusagen, wie sich ein Unternehmen mich gut trägt, bin ich ja erfolgreich so, also so finanziell gesehen. Ich muss halt nicht Millionärin damit werden. Schön, wenn es irgendwann vielleicht so ist, aber es darf ja auch in meiner Geschwindigkeit sein. Und das muss halt nicht direkt durch die Decke gehen. Es gibt so viele tolle Unternehmen, die authentisch Marken aufgebaut haben, die ich mir jetzt tatsächlich explizit auch anschaue, und ich gehe mit Interviews mit den Gründern und so, wie die da halt rangegangen sind, weil ich andere Vorbilder brauche. Weil wenn wir über Startups lesen, geht es ja eigentlich immer nur um die Raketen, ne? Und die, wenn man sich die anguckt, die haben halt einfach 80 Stunden durchgearbeitet, machen wir uns nichts vor. Das ist aber nicht so, wie ich mein Unternehmen gründen möchte. Und sich da einfach ein bisschen andere Vorbilder zu suchen und sich auch zu lösen von denen, das muss das nächste große Ding werden, ist, glaube ich, super wichtig. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber den Bootstrapping-Podcast zum Beispiel, der hat mir sehr geholfen, weil es einfach Businesses zeigt, die es halt anders gemacht haben, die ohne VC-Money groß geworden sind und ohne diesen Druck und die jetzt sogar dankbar dafür sind, dass sie halt eigentlich kein Funding bekommen haben, weil sie viel selbstbestimmter arbeiten können.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, da dürfen wir uns auch lösen, dass es halt nicht immer das sein muss. Also,
ja.
Und vielleicht, wenn du authentisch bist, ich meine, wer weiß, was sich aus deiner Idee entwickelt, vielleicht ist meins auch irgendwann dann doch eine App, obwohl ich im Moment eher sage, nicht digital, aber wer weiß, was sich raus entwickelt, so.
Ja.
Und da ein bisschen offen zu sein und erstmal loszulaufen und nicht zu sagen, ich muss halt im nächsten Jahr da schon 1 Million Umsatz mitmachen. Ich glaube, das nimmt auch viel Druck aus dem System. So, und dann kann man vielleicht nachhaltig eine Marke aufbauen, wo es vielleicht auch eine Community drum gibt und Leute, die es lieben und das mit dir entwickeln. Das ist halt super wertvoll.
Warte mal ganz kurz, da habe ich direkt jemanden, und vielleicht kennst du die schon, toll, ganz, ganz tolle Frau hatte ich auch im Podcast, weil du jetzt nochmal sagst, Community. Warte mal. Oh, wie war denn ihr Name noch? Jetzt fällt es mir nämlich gerade nicht ein. Sag ich dir im Nachgang nochmal.
Ja.
Weil genau das ist es. Also die Erlaubnis auch, sich selber zu erlauben, ich führe das Business so, wie ich möchte. Unabhängig von dem, was alle anderen sagen. Und auch das ist ja ein Prozess.
Ja.
Also das ist ein Prozess zu sagen, ich bin total happy, wenn ich 3 Millionen habe. Ich bin total happy, wenn es 500.000 ist. Und es erfüllt gerade mein Lebensweg, den ich gehe, wie ich ihn gehe. Und das entscheidet ja kein anderer. Und so wie du auch sagst, du brauchst andere Vorbilder. Wie schön ist das? Also wie häufig machen wir uns keine oder zu wenig Gedanken darüber, mit wem macht es denn eigentlich Sinn, sich zu verbinden, bevor wir wieder mit Menschen reden, die, wo man sich denkt, so, das passt ja gerade gar nicht. Also, ja, das ist es häufig auch, ne? Das ist so, ich denke, okay, ich kann mit ganz vielen Beratern sprechen, aber die haben eine andere Beratungsagentur, ein anderes Ziel als ich.
Ja.
Ich kenne niemanden, der Solo-Mama ist und in der Form, wie ich, unternehmerisch ist.
Kenne ich nicht. Ja, und man weiß ja auch nicht, welche Türen sich noch öffnen, ne? Du gehst jetzt gerade durch eine neue Tür. Wer weiß, ob in 6 Monaten sich für mich nochmal eine ganz neue Tür öffnet, so.
Genau.
Ich glaube, sich davon ein bisschen zu lösen, und wenn man den Zopf erstmal abgeschnitten hat, das hört sich so doof an, aber ja, kann man halt viel freier auch darüber nachdenken, was sind denn, es gibt so viele Möglichkeiten. Und welche gibt es denn überhaupt für mich?
Ja. Ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten euch ein wenig Inspiration mitgeben. Die Folge kommt jetzt ganz bewusst noch im Dezember raus, weil ich und wir uns natürlich hoffen, dass es vielleicht noch die ein oder andere Reise, also ein oder andere Reisebuch geben darf zu Weihnachten. Das kommt zeitlich nämlich total gut hin. Was möchtest du denn den Zuhörenden noch mitgeben, liebe Rebecca?
Also natürlich, wenn ihr in Urlaub fahrt, denkt immer an Federgum und guckt vorbei. Und ansonsten möchte ich nur jeden ermutigen, seinen Weg zu gehen. So ist auch total okay, wenn die Leute im Konzern bleiben wollen und da happy sind. Aber wenn es euch irgendwo zwickt, und guckt genauer hin. Also ich glaube, seid mutig und geht den Schritt. Und die Unsicherheit, die man fühlt, die ist schon Realität, aber ich glaube, sie ist nicht so groß, wie man denkt.
In diesem Sinne, vielen Dank, und dann hören wir uns bald wieder von einem.
Ciao.